ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investierst du einfach, transparent und kosteneffizient. Das Wertschriftendepot im Namen des Kindes gibt es schon ab einer Anlagesumme von 1'000 Franken. Start jetzt mit True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, auf truewealth.ch. Heute bei «Apropos» der Machtmissbrauch von einer reformierten Pfarrerin. Missbrauch in der Kirche ist bis jetzt vor allem als ein katholisches Problem angeschaut worden. Ein aktueller Fall aus der Westschweiz, der spielt sich jetzt aber in der reformierten Kirche ab. Zwei Landeskirchen haben im April eine Pfarrerin suspendiert und ihre alle pastoralen Aktivitäten verboten. Der Grund sind Missbrauchsvorwürfe von einer ehemaligen Partnerin und eine strafrechtliche Untersuchung gegen Pfarrerin. Der Fall rückt ein Phänomen in den Fokus, wo man selten darüber redet und davon hört. Es geht nämlich um Machtmissbrauch und auch um eine Form von spirituellem Missbrauch. Der Fall zeigt aber auch, wie komplex die Aufklärung von Missbrauchsfällen im Kirchenumfeld ist. Die Bundeshausredaktorin Annalena Müller hat die Geschichte von einer Betroffenen ausrecherchiert und erklärt uns heute die Hintergründe des Falls. Das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker. Hoi, Annalena.
Hallo, Alex.
Wir werden heute auch uns das System der reformierten Kirche ein bisschen anschauen. Darum zum Anfang, erklär uns doch noch mal kurz, wie ist die reformierte Kirche strukturiert? Wie viele Gläubige gehören dir an?
So, laut Bundesamt für Statistik gehören aktuell ungefähr 30% der Bevölkerung zur römisch-katholischen Kirche, 18% sind reformiert und weitere 6% gehören einem anderen christlichen Glauben an, wie zum Beispiel den evangelikalen Kirchen. Im Gegensatz zur hierarchisch und monarchistisch organisierten katholischen Kirche, an deren Spitze der Papst steht und auf regionaler Ebene gibt es Bischöfe, sind die protestantischen Gemeinschaften deutlich weniger hierarchisch organisiert. Es gibt in der Schweiz Landeskirchen, die von einem Parlament, der Synode, und einer Exekutive, dem Synodalrat, geführt werden. Dazu gibt es einen nationalen Dachverband, der heißt EKS. Und die EKS hat aber zum Beispiel im Gegensatz zu den Bischöfen keine Weisungsbefugnis. Also sie können den Kirchen an der Basis eigentlich nichts verordnen. Bei den Reformierten ist also alles etwas lokaler und individueller geregelt als bei den Katholiken.
Und wie schon angetönt, es geht auch Pfarrerinnen.
Das ist ein weiter grundlegender Unterschied. In den protestantischen Kirchen können auch Frauen ein Ministerium ausführen, also Pfarrerin sein. Und es gibt kein Zölibat. Also Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen heiraten und dürfen Familien gründen. Auf den ersten Blick wirken protestantische Kirchen oft etwas moderner als die katholische. Aber es gibt auch hier große Unterschiede, auch gerade im evangelikalen Bereich.
Soweit mal zu der Grundlagenkenntnis. Im Zentrum des Falls geht es jetzt eben um eine Pfarrerin, aber auch um die Geschichte von der Noemi L. Wir haben ihren Namen geändert. Kannst du uns erklären, wer ist sie und wie ist ihr Bezug zu der reformierten Kirche?
Noemi ist seit ihrer Jugend sehr gläubig und sie ist im protestantischen Milieu im Kanton Waadt beheimatet und aufgewachsen. Im Gespräch mit ihr merkt man schnell, dass sie sehr spirituell ist. Sie selbst bezeichnet sich als Christin und Protestantin, jetzt nicht dezidiert reformiert, aber eben so aus dem protestantischen Bereich.
Wie kommt sie denn in Kontakt mit der Pfarrerin?
Auf die Pfarrerin stößt sie in einer Lebenskrise. 2022 trennt sich Noemis Mann nach 22 Jahren Ehe von ihr. Und zu diesem Zeitpunkt fragt sich dann Noemi, wie es weitergehen soll, wie sie sich da neu aufstellen soll, ihr Leben. Und sie beschließt, sich therapeutisch begleiten zu lassen, bis sie wieder festeren Boden unter den Füßen hat. Und da ihr Glaube eine zentrale Rolle spielt, sucht sie nach einer Therapeutin, die auch diesen Aspekt kennt. Und im Internet stößt sie auf die Webseite von Caroline T., die auch eigentlich anders heißt. Caroline hat zu diesem Zeitpunkt eine Vollzeitstelle als Pfarrerin im Kanton Neuenburg und bietet nebenbei Paartherapie an und auch sexuelle Beratungen. Und das mag jetzt etwas seltsam klingen, aber auch in protestantischen Kreisen ist Sexualität bis heute von Tabus begleitet. Ich erinnere einfach an den Rücktritt der EVP-Jungpräsidentin Lea Blattner Anfang des Jahres. Das hat für Schlagzeilen gesorgt. Der Grund für ihren Rücktritt waren die ganzen Angriffe, die sie aufgrund ihrer Homosexualität erlebt hat. Caroline T. gibt sich auf ihrer Webseite, die mittlerweile offline ist, aber auch in YouTube-Videos und in Interviews mit RTS sehr progressiv, gerade was Homosexualität und Spiritualität angeht. Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Und das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält bei der Frage, warum Noemi die therapeutische Begleitung gerade von Caroline T. sucht.
Du hast den Fall von der Lea Blattner angesprochen. Wir haben zu dem Fall übrigens auch einen Apropos-Fall gemacht. Die verlinken wir euch im Episodenbeschrieb. Jetzt, was die Caroline T. angeht. Also ist das üblich? Bietet viele Pfarrerinnen oder Pfarrer nebenbei Therapien und Beratung an?
Ja, hier bei dieser Frage beginnen schon die Graubereiche, die in diesem Fall und die bei ganz vielen Fällen von sogenanntem spirituellen Missbrauch typisch sind. Der erste Graubereich ist der zwischen Therapie und Seelsorge. Also Seelsorge ist eine Kernaufgabe von Pfarrern und Pfarrerinnen und sie ist als solche auch kostenlos beziehungsweise ist im Rahmen des Pfarrergehaltes abgegolten. Und als Pfarrerin in Neuenburg hat Caroline T. sicher Seelsorge angeboten. Zusätzlich beziehungsweise parallel dazu bietet sie auf ihrer Webseite dezidiert Therapie an, die sie auch zu einem Satz von 120 Franken pro Stunde verrechnet. Die Zahlungsbelege konnte ich einsehen. Und das ist schon etwas shady und das ist mir bisher auch noch nirgends begegnet. Und dazu stellt sich also nebenbei natürlich eine arbeitsrechtliche Frage, wie viel darf man bei einer Vollanstellung als Pfarrerin nebenher noch machen?
Kannst du vielleicht noch erklären, warum shady?
Weil Seelsorge und Therapie natürlich schon verwandt sind. In einer seelischen Notlage wenden sich religiöse Menschen häufig an ihre Seelsorger oder Seelsorgerin. Ja, und dann dafür Geld zu verrechnen, es vermischt die Grenzen einfach von Anfang an.
Sagt sich ja dann bei der Noemi L., wie entwickelt sich denn die Beratung?
Also die Sitzungen beginnen im September 2022. Zuerst ist abgemacht, eine Stunde pro Woche. Und Noemi sagt, dass die Sitzungen dann bald länger werden, bis zu 3 Stunden pro Woche. Und sie werden auch entsprechend teuer. Also während Noemi im ersten Monat 480 Franken zahlt, sind es im November schon 1200 Franken. Und das ist sehr ungewöhnlich, also auch jetzt von einem Therapiestandpunkt, weil Therapie soll ja eigentlich helfen, dass eine Person in einer Lebenskrise wieder selbstständig wird. Die Entwicklung ist eigentlich also eher hin zu weniger als zu mehr Zeit mit dem Therapeuten. So wie es hier lief, wurden aber eher Abhängigkeiten erhöht als Selbstständigkeit gefördert. Und hinzu kamen dann recht schnell Vermischungen zwischen therapeutischen und privaten Gesprächen.
Also was heißt das? Inwiefern es privat wurde?
Laut Noemi habe ihr die Pfarrerin von ihrer eigenen Homosexualität berichtet und wie sie dann erst den Umgang damit im kirchlichen Milieu lernen musste, das zu akzeptieren. Und sie soll ihr auch recht schnell Liebeserklärungen gemacht haben. Das kann ich natürlich nicht unabhängig überprüfen. Was ich aber überprüfen konnte, ist, dass sich Caroline T. gegenüber Noemi unprofessionell verhält. Zum Beispiel, indem sie ihr Kuss-Emojis geschickt hat, um sich für bezahlte Therapierechnungen zu bedanken. Ich habe natürlich auch versucht, mit Caroline T. zu sprechen, aber das wollte sie nicht. Sie hat sich aber in einem Interview mit dem Online-Portal Reformé.ch geäußert. Und dort hat sie die Beziehung eingeräumt und auch, dass diese Beziehung nahtlos von der Therapie überging, was an sich höchst unprofessionell ist.
Aber das Ganze ist immer privater geworden. Was ist denn passiert?
Ab Mitte Dezember 2022 kommt es zu einer recht wohl turbulenten On-Off-Beziehung, aus der sich Noemi Ende 2023 befreit. Und damit hätte das alles zu Ende sein können, ist es aber nicht, weil 2024 wechselt Caroline auf eine Stelle in den Kanton Waadt, wo Noemi zu Hause ist. Und die Schweiz ist klein und die kirchliche Schweiz ist besonders klein, man läuft sich also über den Weg. Und es kommt zu Konflikten und wohl auch zu Mobbing. Im Sommer 2025 wendet sich Noemi an die Westschweizer Betroffenenorganisation Krupp Sapec mit ihrer Situation. Und dort erzählt sie ihre Geschichte und sie zeigt auch alle Unterlagen. Also der Fall ist wirklich sehr gut dokumentiert. Da sind E-Mails, die ich auch gesehen habe. Sie zeigt die Zahlungsbelege für die Therapie. Und basierend darauf rät die Sapec ihr schließlich Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und bei den kirchlichen Institutionen in Neuenburg und in der Waadt zu stellen, was sie dann auch macht. Und das bringt den Fall dann ins Rollen.
Also was genau wirft sie der Caroline T. denn vor?
Die Staatsanwaltschaft Neuenburg ermittelt aktuell wegen finanzieller Vorteilnahme, Ehrverletzung und Nötigung. Für die kirchlichen Gremien in beiden Kantonen steht eher die Frage des spirituellen Missbrauchs im Raum. Also, dass die Pfarrerin ihre Position religiöser Autorität gegenüber einer schwächeren Person ausgenutzt habe.
Gibt es denn noch weitere Betroffene?
Ja, es haben sich in der Zwischenzeit weitere Betroffene bei der Gruppe SAPEC und bei den kirchlichen Stellen gemeldet. Insgesamt sind es wohl 5 Personen. Ich habe bisher mit einer weiteren betroffenen Person sprechen können, die vor 15 Jahren etwas sehr Ähnliches wie Noemi erlebt hat. Auch sie hat Caroline T. in einer Lebenskrise kennengelernt. Und in dieser Krise habe die Pfarrerin ihr und ihrem Ehemann damals pastorale Begleitung angeboten, interessanterweise auch wieder gegen Bezahlung. Und aus dieser Paartherapie entwickelt sich dann eine Einzeltherapie. Caroline T. habe die Frau dann alleine begleiten wollen. Auch hier sei es dann schnell zu Grenzüberschreitungen gekommen, im Sinne von, dass Privates und Berufliches vermischt wird. Und es kommt auch hier zu einer Beziehung, die dann sehr volatil war. Die Muster und Vorwürfe sind sehr ähnlich wie bei Noemi. Es geht um finanzielle Vorteilsnahme, emotionale Abhängigkeit und auch spirituelle Manipulation. Und nach dem Ende der Beziehung eine Rufmordkampagne im Umfeld der Pfarrei mit dem Ziel, die Frau dort zu isolieren. Im Gegensatz zu Noemi hat sich diese Frau damals nicht an die zuständigen Stellen gewendet, weil sie habe gefürchtet, dass man ihr nicht glauben würde. Und tatsächlich war vor 15 Jahren das Klima in der Kirche sicherlich noch etwas anders als heute. Wobei es auch heute nicht leicht ist, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Besonders erwachsene Betroffene sprechen von Misstrauen, mit dem man ihnen begegnet. Man glaubt ihnen nicht oder wirft ihnen irgendwie vor, dass sie ja vielleicht doch auch selbst schuld dran seien. Also es bleibt nach wie vor schwierig.
Was hat denn Caroline T. jetzt zu all deinen Vorwürfen?
Sie bestreitet die Vorwürfe und sagt, dass sich Noemi an ihr rächen wollte. Dass es auch Vorwürfe von weiteren Personen gibt, das hat sie bisher nicht kommentiert.
Ich möchte das Ganze ein bisschen von weiter weg noch anschauen. Ist es eigentlich erlaubt, als Therapeutin oder Therapeut mit einem Patient oder einer Patientin eine Beziehung zu führen?
Nein, ist es nicht. Also das ist ganz klar. Die Standesregeln der Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind da ganz eindeutig. Eine Beziehung darf frühestens 2 Jahre nach Beendigung einer Therapie eingegangen werden. Bei Zuwiderhandlung droht einem Therapeuten sogar der Entzug der Zulassung. Der Grund für die klaren Regeln ist das Machtgefälle, das es zwischen Therapeut und Patient gibt.
Machtgefälle ist ja ein Thema, wo es in vielen Konstellationen geht, zum Beispiel zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, Chefin und Arbeitnehmer. Was ist bei Therapie besonders?
Die Abhängigkeit ist besonders groß, einfach weil Menschen in Lebenskrisen sich häufig selbst nur sehr schlecht schützen können. Vielleicht kennt das der ein oder andere: nach einem schlimmen Beziehungsende oder dem Tod eines geliebten Menschen braucht es oft eine ganze Weile, bis man wieder man selbst ist. Und in solch einer Extremsituation, emotionalen Extremsituation, ist fast jeder Mensch manipulierbar. Und das therapeutische Setting verschärft das Ganze noch mal mehr, weil man sich in dieser Grundposition nochmal besonders vulnerabel macht, indem man sich dem Therapeuten öffnet. Entsprechend wichtig ist, dass sich ein Therapeut professionell und integer verhält und dies nicht ausnutzt. Und daher sind die Standesregeln eben auch so klar definiert.
Mhm. Bei der Noemi L. kommt ja wie noch eine weitere Ebene dazu, oder? Also dass Therapeutin sogar eine Pfarrerin ist.
Genau, und Noemi hat mir gesagt, dass sie sich gerade deswegen besonders sicher gefühlt hat, weil ihre Therapeutin zusätzlich ja noch Pfarrerin war. Und hier spielt natürlich das Ansehen eine große Rolle. Das Ansehen, das eine Person hat, die ein religiöses Amt ausübt. Zumindest für religiöse Menschen geht da eine gewisse Autorität mit einher und es geht ein Vertrauensvorschuss mit einher. Also man glaubt einem Priester, einer Nonne, einer Pfarrerin gleich mal ein bisschen mehr, wenn sie Ratschläge gibt. Und diese besondere Rolle spielt ja auch bei den deutlich bekannteren Missbrauchsfällen im katholischen Milieu eine Rolle. Da denken viele ja zunächst an Kinder, die missbraucht werden. Aber auch in der katholischen Kirche sind viele Betroffene eben nicht minderjährig, sondern Menschen, die dem Charisma einer religiösen Autoritätsperson erlegen sind, wenn man so will.
Kannst du dir erklären, warum Missbrauch bis jetzt vor allem ein Thema war in der katholischen Kirche, respektive ist es das wirklich?
Missbrauch ist kein katholisches Phänomen, das kann man absolut so sagen. 2024 gab es eine erste große Missbrauchsstudie aus dem Umfeld der evangelischen Kirche in Deutschland. Und diese Studie hat über 9000 Fälle ans Licht gebracht von Missbrauch seit 1945. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Dass Missbrauch in der katholischen Kirche früher aufgedeckt wurde oder schon länger ein Thema ist, hat unter anderem damit zu tun, dass früher viel mehr Kinder betroffen waren. Die katholische Kirche hat Kinderheime, Schulen etc. betrieben, die reformierte Kirche eher weniger. Und weil bei der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle systematische Vertuschung hervorkam. Und hier spielt eine Rolle, dass die katholische Kirche besser Buch führt als die reformierte. Dadurch, dass sie so hierarchisch organisiert ist, gibt es Archive auf Bistumsebene, auf Pfarreiebene und im Vatikan. Und die Reformierten mit ihrer dezentralen Struktur haben das gar nicht. Soll heißen, vor allem Missbräuche in der Vergangenheit sind in der reformierten Kirche kaum noch nachzuweisen, einfach weil vergleichbare Archive und Akten in den protestantischen Gemeinden gar nicht existieren. Gleichwohl sind sich die Kirchenverantwortlichen in der reformierten Kirche durchaus bewusst, dass dieses Problem existiert, und es wird jetzt auch in der Schweiz eine große Missbrauchsstudie geben.
Du schreibst in deinem Artikel zu dem Fall, den Artikel verlinken wir euch im Episodenbeschrieb, dass der Fall eben aufzeige, wie schwierig die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Kirchenumfeld sei. Was macht sie so schwierig? Oder anders gefragt, was braucht es, um Missbrauch künftig besser aufzuklären?
Schwierig ist die Aufklärung von Missbrauchsfällen eigentlich fast immer, egal um welche Art von Missbrauch es sich handelt. Es sind ja meistens Vier-Augen-Delikte. Es steht also häufig Aussage gegen Aussage. Schwierig ist es auch, wenn Erwachsene betroffen sind. Nicht, weil ich Kinder und Erwachsene gegeneinander ausspielen will, sondern weil bei Minderjährigen die Täter-Opfer-Frage für jeden eindeutig ist. Bei Erwachsenen gibt es naturgemäß mehr Graubereiche. Hinzu kommt, dass die meisten Formen von Missbrauch nicht justiziabel sind, also strafrechtlich gar nicht relevant sind. Machtmissbrauch zum Beispiel in einem Therapiesetting oder eben spiritueller Missbrauch. Gerade deswegen gibt es bei Therapeuten, Anwälten und Ärzten ja auch sogenannte Standesregeln, also ein verbindlicher Verhaltenskodex, der all das regelt, was das Strafrecht nicht regelt. Für die Zukunft ist es entsprechend wichtig, dass die Kirchen weiter zum Thema Missbrauch sensibilisieren, dass sie Kurse anbieten und dass sie auch endlich verbindliche Standesregeln einführen und das Brechen dieser Regeln konsequent ahnden, weil das gibt es bisher nicht.
Zum Schluss nochmal zurück zum Fall von der Noemi L. Wie schätzt du das Handeln der Zuständigen in ihrem Fall ein?
Dadurch, dass der Fall von Noemi L. tatsächlich relativ und damit auch ungewöhnlich klar ist, denn es gibt mehrere Betroffene und durch die Therapie samt Zahlungsbelege sind die Grenzüberschreitungen klar belegbar. Dadurch ist das Handeln für die Behörden leichter als in Fällen mit mehr Unklarheiten. Und im aktuellen Fall scheinen die beiden Landeskirchen, also im Kanton Waadt und Neuenburg, entsprechend schnell auch gehandelt zu haben. Die Pfarrerin ist seit Anfang April suspendiert und sie darf geistlich nicht tätig sein, also nicht irgendwie als Pfarrerin agieren. Und die zuständigen Kirchenparlamente wollen ihr allenfalls auch die Wählbarkeit entziehen. Das würde bedeuten, dass sie auch künftig nicht an einem anderen Ort irgendwo Pfarrerin werden kann. Hier scheint die Kirche also tatsächlich durchzugreifen.
Danke, Annalena, für das Gespräch.
Danke, Alex.
Das war es, unsere Apropos-Folge zu dem Machtmissbrauchsfall in der reformierten Kirche. Ich habe geschwätzt mit Annalena Müller. Die Folge von Apropos produziert hat Jackie Wechsler. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.